Ja, herzlich willkommen, ihr Abwasserhelden, Heldinnen da draußen. Diesmal zu einer, ich sag mal, Premiere. Ihr werdet ja gleich den Co-Host hören. Das ist ja das erste Mal, dass ich hier die einleitenden Worte sage. Sonst hört ihr immer nur Klaus an der Stelle. Sascha, nicht jetzt schon wieder, wer bist du, wo kommst du her, sondern Sascha, jetzt bist du an meiner Seite, an unserer Seite. Klaus haben wir verdrängt, oder?
Jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir ihn rausgeboxt. Unser Hörer wird es freuen. Und wir sind ja heute schon, sind ja heute schon wieder gut drauf, dass wir halt heute auch mal uns austauschen. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, wir müssen wieder auch mehr in den Smalltalk reingehen, unsere Stammhörer auch nicht verlieren wollen und versuchen, uns an ein Thema heute ranzutasten, was jetzt auch ein bisschen nochmal in die Tiefe gehen soll, aber letztendlich auch mal ein bisschen betrieblich. Wir machen Wasserstoff Teil 2. Also da ist schon mal viel zu sagen. Wir sind ja aus der Wasserabwasserbranche. Da ist es natürlich, wenn wir da irgendwie in die Zukunft gehen und das letztendlich als Baustein der Energiewende hier irgendwie mal gesagt wurde, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir halt im Abwasserpodcast da noch ein bisschen rankommen und es auch
Welche
nochmal
Folge
ausführlicher machen.
war Teil 1, Sascha? Das war auf jeden Fall mit der Lea Berger, oder?
Das ist schon mal richtig. Ich habe es recherchiert. Du wirst dich nicht daran erinnern, es war Folge 56. Wasserstoff, da habt ihr da schon mal ausführlich drüber gesprochen. Was waren dann die wichtigsten Punkte da, Daniel? Hast du die noch mal auf dem Schirm oder?
Also erstmal ein Shoutout an Lea, ne? Lea, komm auch gerne wieder in den Podcast. Lea haben wir übrigens auf der IFA richtig kennengelernt. Vorher haben wir sie bloß in diesem Podcast kennengelernt. War sehr nett. Was waren denn eigentlich die wichtigsten Punkte? Ja, das ist eine gute Frage. Ich scheide, glaube ich, schon bei der Frage. Da können wir alle nochmal abholen. Gleich, wenn wir den Gast mit dabei haben, Sascha. Was ist der Unterschied zwischen grün, grauen oder auch lilan? Lilan, pinken? Wasserstoff.
Naja, das ist schon
Kannst du dich
mal,
daran noch erinnern?
da muss man dann alle wieder neugierig, die sich da nochmal also gut vorbereitet haben oder vorbereiten wollen, in die Folge 56 nochmal eintauchen und dann letztendlich alle Grundlagen des Wasserstoffproduktion nochmal irgendwie recherchieren können. Aber das ist für mich hat sich auch, ich habe mal kurz recherchiert, die Frage gestellt, wir sind ja eigentlich natürlich bei einer bewährten Technologie, also Wasserstoff funktioniert, das ist alles richtig. Da haben wir, können wir nichts verkehrt machen, aber wir sind eigentlich so, wenn wir es ganz dramatisch ausdrücken, noch bei Null. Also da weiß man, es funktioniert und überall wurde auch schon mal getestet und da steht Technologie da, aber von der Produktion und was so angewandt wurde gegenüber von meiner Arbeitsstelle, gibt es noch eine Wasserstofftankstelle, da siehst du gut wie in ein Auto. Das ist halt auch irgendwie die Frage. Wir haben da irgendwie schon mal Vorleistungen betrieben und es ist letztendlich auch schon eine Technologie, die ist älter ist. Und jetzt müssen wir halt irgendwie mal drauf zurückkommen, wie können wir jetzt irgendwie von den Einsatzmöglichkeiten von, haben wir mal, 1% irgendwie hoch auf 50% oder so. Und da gibt es ja dann auch so zeitliche Entwicklungen, die ja irgendwie sagen, auch Berlin hat so vor, bis 2050 da irgendwie grünen Wasserstoff zu nutzen. 50.000 Tonnen, ob das jetzt viel oder wenig ist, das meiste dann in Verkehr einbringen, weil da irgendwie am meisten Potenzial liegt. Aber jetzt ist so irgendwie bei 1% die Nutzung oder so. Und da müssen wir halt mal schauen, dass wir da irgendwie hinkommen. So, aber Daniel, sonst, wie ist es dir ergangen, wo du halt nicht im Podcast warst? Was ist so die wichtigste Erkenntnis?
Ich hab mir natürlich aufgeregt, sage ich mal. Ja, aufgeregt war ich immer, als ich eure Folgen, Klaus und deine, ne, nochmal im Nachgang angehört habe. Ich fand das ein Redeverfahren, war für mich ein Highlight. Auch wenn es natürlich sehr technisch war. Wir versuchen heute mal wieder eine Ebene nach oben zu kommen, wollte ich gerade sagen. Eine Ebene mehr ranzukommen an die Zuhörer. Dass es vielleicht nicht ganz so komplett technisch wird. Ja, ansonsten.
Dass wir das dann kurz auffangen. Aber wir haben halt natürlich heute einen Gast eingeladen, den Sebastian Büttner. Stell dich doch mal kurz selber vor. Was machst du? Wer bist du? Warum haben wir gerade dich jetzt heute eingeladen?
Also erstmal Hallo von mir an alle Zuhörer. Mein Name ist Sebastian Büttner. Ich bin Mitarbeiter an der Bauhaus-Uni in Weimar und ich bin schon ein bisschen älter. Also die Kollegin Lea Berger, die den ersten Teil machen durfte, Die ist ja praktisch noch ganz frisch im Thema. Ich habe im Bereich Wasserstoff vielleicht schon ein bisschen eine Historie. Also ich habe vor langer Zeit mal Energietechnik studiert und bin da schon mit dem Thema Wasserstoff in Berührung gekommen. Wir haben da im Bereich Brennstoffzellen ein paar Sachen vorüberlegt, also Konzepte entwickelt, vor allem wo es darum ging, Gebäude mit Strom und Wärme zu versorgen. Also damals war das noch der Angang zu sagen, wir nutzen Wasserstoff eben in Brennstoffzellen, um hier ein Beheizungssystem zu haben. Also es ist eigentlich von der anderen Seite gedacht, von der Nutzung des Wasserstoffs aus. Jetzt inzwischen sind wir ja da ein bisschen weiter und denken das Ganze andersrum. Also da geht es ja eher darum, erneuerbare Energie zwischenzuspeichern und die Erzeugung des Wasserstoffs auch ziemlich in den Fokus zu nehmen. Ja, und ich sag mal so, wir haben ja da immer solche Hype-getriebenen Geschichten und es war damals schon so ein kleiner Hype. Da war Weiland, die hatten solche Wasserstoffthermen im Angebot und kleinere BHKWs und das ist dann eigentlich komplett wieder verschwunden, also so Ende der 90er Jahre im letzten Jahrhundert. Mhm. Und da bin ich ein bisschen vom Wasserstoff wieder weggekommen, habe dann mich in Richtung Umwelttechnik weitergebildet. Ja, und bin eben dann irgendwann, als ich noch in der Industrie tätig war, wieder zum Wasserstoff zurückgekommen. Dort auch auf der Nutzungsseite, letztens in einem Unternehmen, das sich mit Prozessen der thermischen Verfahrenstechnik beschäftigt hat. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt musst du doch nochmal in die Forschung gucken und bin dann an der Bauhaus-Uni in Weimar gelandet. Und also der Klaus ist ja heute nicht mit dabei, aber den Klaus habe ich auch eins zu eins als Studenten erleben dürfen. Also so wie er im Podcast rüberkommt, so ist er auch im echten Leben, sage ich mal.
So, ja. Das schmunzeln wir natürlich gerade alle. Also meins, der ist ja so ein Unikat, das fällt dann auch im Studium, ist er dann sozusagen der Spot auf ihn gerichtet und man nimmt ihn wahr.
Ja? Naja, es gab da auch so Geschichten, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir ja später nochmal dazu, wo das war schon recht lustig, muss ich sagen.
Ja, die was sind deine lustigsten? Wir ziehen eine Kategorie vor. Was sind die lustigsten Geschichten? Ne? Nicht in deinem Leben an der Bauhaus-Uni, sondern von Klaus.
Genau. Ja, also ich erinnere mich an eine Exkursion. Also ich habe ja zu meiner Anfangszeit an der Bauhaus-Uni auch die weiterbildenden Studierenden betreut. So wie es die Stefanie Schneider jetzt bei euch gemacht hat, Sascha. Und da war ich mit dem Klaus und noch einem Studierenden aus Bayern unterwegs. Also Exkursion im Thüringer Wald. Also wir waren nicht in Sonneberg, das gab es damals noch nicht. Aber trotzdem sind wir so relativ lange Touren mit dem Bus gefahren. Und der Kollege aus Bayern, das ist ein ähnlicher Typ wie Klaus. Und da könnt ihr euch sicher vorstellen, die zwei sind da wirklich heiß gelaufen. Und haben sich da wirklich, so wie ihr es im Podcast letzten Endes auch macht, die Bälle hin und her geschossen. Das war wirklich köstlich. Also,
die haben diskutiert frei über ein Thema und den ganzen Bus mit eingebunden und man ist gar nicht dran vorbeigekommen. Er hat quasi schon einen Live-Podcast im Bus durchgeführt und man hört also, ja da auch mal gerne hin.
Mhm. Im besten Sinne, also das auf alle Fälle.
So, da müssen wir natürlich kurz nochmal ausholen, aber wir sind natürlich auf die Uni Weimar gekommen, weil wir alle damit so einen Bezug haben. Also ich mache gerade meinen Master da, Klaus ist schon fertig und Daniel hat vor, ihn noch zu machen, oder Daniel? Wie sieht's da aus?
Genau, ich bin ja noch immatrikuliert, habe gerade eine Pause aufgrund Kinder und habe auch schon ein paar Kurse gehabt, werde aber noch weitermachen. Kann übrigens jeden dazu aufrufen, man wird super betreut.
Was ist denn, also die Bauhaus-Uni bedeutet ja schon mal, die haben ja Bezug zu Bauhaus, aber ist ja so eine technische Universität. Ich mache Siedlungswasserwirtschaft. Was gibt es noch zu der schicken Uni Weimar zu sagen? Sebastian, hast du da noch?
Na klar, Infos habe ich jede Menge. Also es ist ja eine ganz spezielle Sache. Also die Bauhaus-Uni ist keine Volluniversität, wie man so vielleicht von den großen Universitäten kennt, also wo praktisch alles angeboten wird, was man möchte. Die Bauhaus-Uni hat ja schon diese Historie Bauhaus und kommt da letzten Endes auch mit so einem künstlerischen Ansatz daher. Also wir haben die Architekten, wir haben die Künstler bei uns als Fakultät, wir haben dann noch das Thema Medien integriert als eigene Fakultät und dazu kommt eben dann noch das Bauingenieurwesen. Also eigentlich relativ stark gegenüberstehende Fachrichtung, die wir natürlich immer versuchen, irgendwie zusammenzubringen und zu integrieren. Also das ist manchmal ein bisschen eine Herausforderung, aber das macht vielleicht den Standort auch spannend. Das, was für euch oder auch für die Hörer interessant ist, das ist natürlich wahrscheinlich vor allem das Bauingenieurwesen und da natürlich die Umweltingenieure. Und das, was ihr letzten Endes macht, das ist ja noch was ganz Spezielles. Ihr macht ja so ein weiterbildendes Studium. Das heißt, das passiert so nebenher. Ihr sitzt praktisch nur einmal im Semester im Hörsaal, dann für eine ganze Woche. Und zwischendurch kriegt ihr dann immer Aufgabenpakete zugeschickt und müsst ihr abarbeiten. Aber das ist ja, ich sag mal, von dem normalen Studentenleben schon ein ganzes Stück entfernt.
Genau, ich war jetzt auch zum Corona. Ich hatte ja 4 Kurse eigentlich zu Corona-Zeiten gemacht. Da bin ich ja alles online gewesen. Das ist ja für viele eine neue Herausforderung gewesen. Und hatte jetzt das erste Mal, dass ich auch nach Weimar durfte und auch das Studentenleben ein bisschen genießen durfte, haben wir einen Ausflug nach Sonneberg zum Klärwerk gemacht, wo ja zum anderen Wasserstoff auch genutzt wird. Deswegen sind wir ja auch an dich herangetreten. Ich fand das sehr interessant. Aber wer sich halt mal belesen will, also Uni Weimar findet man im Internet, kann man die Kurse angucken. Ich fand es halt sehr charmant, dass man halt wirklich ein Fernstudium machen kann neben der Arbeit, gerade im Masterbereich, wo man ja schon im Leben, im Arbeitsleben drinsteckt, wo man sich da irgendwie nebenbei weiterbilden kann. Sehr interessante Kurse in Richtung Abwasser, auch mit der DWA zusammen, hatte uns da irgendwie mal letztendlich überzeugt, das zu studieren und Weimar ja eine sehr schöne Studentenstadt ist. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Ich war jetzt ein paar Tage in Istanbul, die haben auch ohne Ende Universitäten, aber man sieht ja gar keine Studenten. Das ist ja eine Riesenstadt. Da war ich auch mal in einer unterirdischen Zisterne. Also man guckt sich das auch mal an, wie denn, so, da habe ich mich auch mal gefragt, wie machen die das da eigentlich, ihr Abwasser ableiten oder so. Aber das können wir auch mal in irgendeinem Podcast vertiefen. Super Metropolen und ihre Abwasserbehandlung und Ableitung, wie die das eigentlich nochmal angehen.
Sebastian, was hat dich eigentlich nach Weimar gezogen?
Na, ich komme ja aus der Ecke hier. Also ich bin so in diesem Grenzgebiet zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt beheimatet und habe ja in Leipzig und Dresden studiert und wollte dann irgendwann wieder zurück in die heimatliche Gegend. Und da hat es mich letzten Endes dann nach Weimar verschlagen. Und wie gesagt, also die Arbeit an der Universität, die macht schon wahnsinnig viel Spaß. Also es ist sehr abwechslungsreich. Man hat wirklich von A bis Z hat man verschiedene Themen auf dem Tisch. Also da wird einem nie langweilig. Das muss ich ganz klar sagen. Und vielleicht nochmal als kleiner Nachschub. Wir haben natürlich nicht nur den weiterbildenden Studiengang. Wir machen natürlich auch grundständige Ausbildung. Also dort machen wir genauso eben den Bachelor im Umweltbereich. Und dann auch den Master. Und dort sind wir in den Auswahl- oder Ausbildungsmöglichkeiten noch mal eine ganze Ecke vielschichtiger als im weiterbildenden Studium.
Ja, das hört sich doch schon mal für alle, die sich da noch mal weiterbilden wollen, sehr interessant aus. Und jetzt sind wir im Zuge dieser Weiterbildung.
Warte mal noch, Sascha. Für welche Fächer bist du denn jetzt zuständig oder für welche Kurse?
Also, ich war ja ursprünglich mal bei Wasser und Umwelt und damit letzten Endes auch der Siedlungswasserwirtschaft zugeordnet. Den Professor London, den kennt ihr sicher auch. Ja. Ist ja der ehemalige Lehrstuhlinhaber. Und ich bin dann praktisch mit diesem ersten Wasserstoffprojekt, was wir gemacht haben, zur Professur Energiesysteme gewechselt. Aber das sind praktisch beides Professuren, die in einem Institut sind. Das wird dann noch ergänzt durch das Thema Verkehrssystemplanung und die Biotechnologie in der Ressourcenwirtschaft, also eigentlich Abfallwirtschaft, wenn man das so möchte. Und die Professur vom Professor London, die wird ja jetzt ergänzt noch durch die Technologien der urbanen Stoffstromnutzung. Ist einfach dem geschuldet, dass der Professor London jetzt inzwischen auch in Ruhestand gegangen ist und dass wir uns da auch noch mal ein bisschen spezifischer aufstellen wollten.
Das ist eine super Überleitung, ne? Für die erste einfache Frage. Sobald ich Wasserstoff aus einer Kläranlage erzeuge, rausfiltriere, keine Ahnung, wie man das nennt, bin ich dann im Abfallrecht?
Oh, jetzt wirfst du natürlich hier wirklich was auf. Grundsätzlich würde ich sagen, nein. Weil wir bleiben ja weiterhin auf einer Kläranlage und selbst da ist es ja so, dass eine Vermischung dort mit irgendwelchen anderen Stoffströmen, die nicht abwasserbürtig sind, immer relativ schwierig ist. Also ich weiß, unsere Kollegen auch auf der Kläranlage Sonneberg, die würden gerne mit Kosubstraten aus dem landwirtschaftlichen Bereich arbeiten. Mhm. Ist aber letzten Endes dann nicht möglich, weil das natürlich in einer gebührenfinanzierten Umgebung nicht so einfach zu implementieren ist.
Ja, okay.
Aber okay, jetzt danke. Hast du vorhin schon mal ja angeschnitten, dass du eigentlich schon mal Ende oder vor 2000, also vor dem Millennium, ja, quasi schon mal mit Wasserstoff dich beschäftigt hattest und dann auch wirklich festgestellt hast, Mensch, wir haben das alles erstmal so Grundlagenforschung gemacht, aber irgendwie umsetzen ist halt ziemlich teuer, energieaufwendig, ist noch gar nicht so notwendig. Hättest du damals auch aber gesagt, es ist eine Technologie der Zukunft oder hättest du gedacht, es stirbt doch aus?
Naja, das ist, also aussterben, das sicherlich nicht. Aber das ist, wie du sagst, das Ganze ist natürlich wirtschaftlich irgendwo noch ein Stück weit weg. Weil wenn man schaut, wo kommt das Thema her, Brennstoffzellen und so weiter, letzten Endes sind das vormals militärische Raumfahrtanwendungen gewesen. Dort ist die Wirtschaftlichkeit mehr oder weniger egal. Und wenn wir eben dann hier in einen breiten Einsatz gehen, da müssen wir wirklich irgendwelche Treiber haben, die das wirklich so weit bringen, dass wir es wirtschaftlich machen können. Und ihr kennt das ja, wir haben hier Infrastruktursysteme, gerade im Abwasserbereich, die sind eben auch auf Abschreibungszeiten bis zu 50, 60 Jahre geplant. Und da tut man sich natürlich auch entsprechend schwer, zwischendurch dann mal zu sagen, so, jetzt machen wir hier einen Cut und gehen auf ein neues Infrastruktursystem. Da muss man geschickte Wege finden, um dort einen Switch hinzukriegen, der nicht wehtut.
Mhm. Aber jetzt hat die Politik ja beschlossen, dass wir das machen. Und jetzt ja, so 25 Jahre später würdest du sagen, das kann man umsetzen und da sind jetzt auch die Weichen entsprechend gelegt und wir müssen jetzt nur auf bestehende Technologie zurückgreifen. Wie machen wir das denn jetzt?
Also ich sage mal so, wir sind näher dran. Die Zwänge werden langsam größer, dass wir uns bewegen müssen. Und wir wissen ja, der IPCC, der hat hier eine Maßgabe oder eine Richtschnur vorgegeben. Wir wollen irgendwo in die Richtung 1,5 Grad, dass wir das begrenzen. Und dem ist ja dann auch die EU gefolgt und Deutschland selbst gefolgt mit den Klimagesetzen. Also die 2045, die da irgendwo im Raum stehen, wo wir CO2-neutral sein wollen, das ist natürlich ein dickes Brett, was wir da erreichen müssen. Und da müssen wir auch irgendwann Gas geben. Und also die gesetzlichen Verankerungen, die sind ja eigentlich da. Also wir haben das EEG und im EEG, da gibt es Ausbaupfade für die erneuerbaren Energien. Aber wer sich eben die Zahlen mal dann genau anguckt, was da drinne steht, der wird auch relativ schnell feststellen, da hätten wir ja eigentlich schon vor, wie du sagst, 10, 20 Jahren anfangen müssen.
Also ich kenne jetzt nur ein Land, was irgendwie vergleichbar weit ist wie wir, das ist irgendwie Japan. Die hatten ja jetzt irgendwie zu ihren Olympischen Spielen, die ja auch verschoben wurden, da irgendwie viel mit Wasserstoff gemacht und versucht auch ihre Fahrzeugflotte auszustatten. Ist es jetzt schon, dass man sagt, die beiden Länder sind da irgendwie Vorreiter und müssen das irgendwie für alle vormachen? Oder gibt es da noch durchaus Branchen oder ganz Europa, die da eigentlich mitziehen jetzt? Oder sind wir erstmals Deutschland da auch auf den Weg, das als erstes umsetzen zu wollen?
Also so ganz so klar würde ich das eigentlich nicht sagen, wie du das jetzt formuliert hast, dass dort Deutschland und Japan vorne weggehen. Ich denke, wir haben über Europa verteilt einen recht nivellierten, gleichmäßigen Stand. Also da müssen wir uns jetzt nicht nach oben rausstellen. Also wenn ich gerade die europäischen Wasserstoffprojekte anschaue, also was da im Busbereich zum Beispiel passiert ist, da gibt es auch durchaus Geschichten, wo uns das Ausland voraus ist. Also ich weiß nicht, Van Hool, sagt euch das was? Ist ja ein großer Bushersteller. Ist nee. Eigentlich der Marktführer im Bereich Wasserstoffbusse. Dann die Polen sind noch relativ stark. Aber dann hört es auch schon auf. Also aus Deutschland ist mir keiner bekannt, der einen Wasserstoffbus auf die Beine steht, der auch nur halbwegs seriennah ist.
Also die Frage ist ja, ob ich das produzieren muss oder konsumieren muss, ne?
Ja, aber, natürlich.
Also was ich auf jeden Fall weiß, in meinen Heimatstädten hier, da werden schon Elektrobusse eingesetzt. Gab es auch viele technische Defekte jetzt in den anfänglichen Jahren. Das auf jeden Fall. Also, aber Elektrobusse, ne? Wasserstoffbusse, schwer.
Ja. Naja, der Unterschied ist gar nicht so groß. Also okay. Letztlich, der klassische oder klassisch gedachte Wasserstoffbus ist ja auch ein Elektrobus. Nur der Energieträger ist ein anderer, den ich mitführen muss. Also ich habe den gleichen Antriebsstrang, aber ich habe eben in dem einen Fall eine Batterie, die ich irgendwo im Bus unterbringen muss. Und in dem anderen Fall habe ich eben Wasserstofftanks. Ich habe trotzdem noch eine Traktionsbatterie, die ich in einem gewissen Umfang brauche, um Lastwechsel zu realisieren.
Also das sind die ziemlich verwandt, die Themen. Und da sind wir auch
ja,
in dem Bereich, dass letztendlich die Infra quasi auch gerade die Verkehrslenkung, große Fahrzeuge, Flotten eigentlich am meisten Potenzial bildet. Jetzt sind wir aber in dem Bereich, dass wir jetzt irgendwann mal überschwenken müssen in die Abwasserbranche. Die ist ja richtig. Eigentlich ziemlich energieaufwendig. Also wenn ich jetzt sage, ich muss Abwasser reinigen, würde ich jetzt sagen, dafür brauche ich Energie. Um als aber Wasserstoff zu produzieren, brauche ich ja auch Energie. Wie kann ich denn jetzt die beiden Ansätze, dass ich für beides Energie brauche, aber irgendwie Wasserstoff nutzen will, jetzt irgendwie so vereinheitlichen und zusammenbringen?
Ihr dürft ja nicht vergessen, ich bin ja dort immer irgendwo in diesem kommunalen Kontext unterwegs. Und das ist natürlich erstmal ein sehr guter Ansatz, um wirklich dieses Thema Sektorenkopplung zu leben. Zu sagen, ich habe jetzt hier mehrere Sparten, also das ist ja wahrscheinlich in Berlin nicht anders als bei uns in Weimar. Es gibt einen kommunalen Aufgabenträger, der die Abwasserreinigung inne hat. Es gibt einen, der macht den öffentlichen Nahverkehr. Und es gibt dann wahrscheinlich noch einen, der macht auch die Energieversorgung. Und die drei muss ich eben dann versuchen, in ein gemeinsames Konzert zu bringen. Das heißt, ich habe eben zum Beispiel Energieerzeugungskapazitäten in Form von Windkraft, Wasserkraft, Photovoltaik, also die Sachen, die letzten Endes immer fluktuieren, also wo sich der Anfall an Energie ändert. Und ich habe auf der anderen Seite eben das Thema Abwasserwirtschaft, wo ich zum Beispiel Sauerstoff nutzen kann, der bei der Elektrolyse anfällt. Und ich habe das Thema ÖPNV, wo ich natürlich den Wasserstoff gerne haben will, um meine Fahrzeuge zu betreiben. Also aus meiner Sicht bieten eben diese kommunalen Aufgabenträger eine sehr gute Ausgangsbasis, um das mal zu implementieren. Aber das, was man eben so sieht in diesem ganzen Umfeld Wasserstoffwirtschaft, ist, dass erstmal wieder jeder versucht, sein eigenes Ding zu machen. Also diese wirkliche Sektorenkopplung, dass die mal umgesetzt wird, das sehe ich im Moment noch nicht.
Das haben wir selbst in der Wasserwirtschaft bei uns so, oder? Es gibt garantiert mehrere Pilotprojekte. Also ich kenne zum Beispiel ein Pilotprojekt, ich weiß nicht, kennst du vielleicht noch ein weiteres, mit einem Wasserstoffspülfahrzeug?
Wasserstoffspülfahrzeug kenne ich noch gar nicht.
Okay.
Also das ist mir völlig neu, dass es da schon was gibt. Also das, was ich kenne, sind von Faun im Moment die Abfallsammelfahrzeuge. Spülfahrzeug habe ich noch nichts gehört.
Aber ich glaube, wäre Notstromaggregat auch irgendwie Potenzial in sich haben. Jetzt muss man halt nur überlegen, wo ich denn aber auch den Wasserstoff herkriege, wenn ich dann in einer Notfallsituation dann die betreiben will. Wenn ich da nicht rankomme, dann habe ich ja auch nichts gewonnen. Aber da ist ja sozusagen ein mobiles BHKW, wenn man die irgendwie mit Wasserstoff betreiben könnte, natürlich auch schon mal ein guter Weg. Jetzt,
also was die Deutsche Bahn zum Teil macht, die bringen Netzersatzanlagen in Verkehr, die mit Wasserstoff funktionieren. Also das ist ein Punkt, der jetzt erprobt wird.
Jetzt habt ihr ja da aber auch ein interessantes Forschungsprojekt. Oder ist das schon, ist das noch ein Forschungsprojekt oder ist das schon dieses H2Well? Also
das H2Well.
Genau, da ist das ja alles so ein bisschen so ausgesteuert. Ist das ein Forschungsprojekt oder ist das schon einfach eine Umsetzungsmöglichkeit?
Also Umsetzung ist das nicht. Das ist auch ganz klar noch Forschung. Das hat nur einen speziellen Rahmen. Und zwar hat das Forschungsministerium des Bundes davor, ist inzwischen, glaube ich, auch schon 5 Jahre her, hat ein Format aufgesetzt, das nannte sich WIR. WIR mit einem Ausrufezeichen dahinter und das ist dann ausgeschrieben, Wandel durch Innovation in der Region. Und da ging es letzten Endes darum, solche Strukturwandelthemen eben nicht so zu gestalten, dass man einfach irgendwo eine Straße, also eine Umgehungsstraße hinbaut und die Leute einfach nur schnell an der Region vorbeifahren oder schnell wegfahren, sondern dass man wirklich die Innovationspotenziale in der Region herauskriegt und die dann gezielt fördert. Und das ist uns offensichtlich, also zumindest in der Beantragung, erstmal gut gelungen, das darzustellen. Und dann hat das Ministerium gesagt, gut, das ist schlüssig, was ihr uns da präsentiert habt. Ihr kriegt jetzt einen Rahmen, einen finanziellen, und in diesem Rahmen könnt ihr dann Forschungsprojekte beantragen. Und genau das machen wir jetzt letzten Endes seit eben, ich glaube 2019 ungefähr. Wir haben jetzt in Sonneberg ein größeres Forschungsprojekt, wo es um das Rathaus geht. Wir haben bei uns in Apolda ein größeres Umsetzungsprojekt, in dem natürlich auch geforscht wird, wo es um so eine kleinskalige Mobilitätsversorgung geht. Wir haben dann natürlich irgendwo auch solche Rahmenprojekte, die den Markthochlauf ein bisschen skalieren sollen.
Und, aber alles in Verbindung mit Wasserstoff oder
ja,
ist jetzt
ja,
doch
ja,
alles?
Ja,
und wie kann man das denn so verbinden? Das musst du noch irgendwie mal rüberbringen. Wenn ich jetzt sage, am Rathaus, also, da kann ich mir nicht vorstellen, was hat denn das mit Wasserstoff zu tun?
Also es geht natürlich irgendwo drum. Ihr erinnert euch, gerade die letzten Krisen, also Corona und in der Folge natürlich auch die Ukraine-Krise, wo natürlich die Energieknappheit eine große Rolle gespielt hat, die haben letzten Endes auch offengelegt, dass wir solche bestimmten Infrastrukturen vielleicht auch sogar autark stellen sollten. Also die sollten ohne eine Energiezufuhr von außen betrieben werden können. Und da ist eben dieser Einsatzfall des Rathauses für uns erstmal aufgekommen, weil das, sage ich mal, in einem einigermaßen beherrschbaren Rahmen liegt. Und darum zentriert sich eben jetzt ein Projekt, wo es darum geht, das Rathaus mit Wärme und Strom zu versorgen aus Wasserstoff. Also das ist so ein Ansatzpunkt. Letzten Endes ist diese Innovation immer darauf basierend, welche Unternehmen in der Region zu finden sind und was die letzten Endes schon für Stärken haben, die man dann entsprechend weiterentwickeln kann.
So, jetzt kann ich hier mal wieder alle Leute kurz mal aufwecken, weil ich ja auch sehe, dass Daniel hier im Auto unterwegs ist. Jetzt weiß ich ja, das in Sonneberg war ein schönes H2S-Projekt und nicht H2S, bin schon mal falsch, H2. Stoff. H2 ja nur und beim genau. Wasserstoff, weil sonst reden wir immer über H2S und Geruch, aber heute mal nur über H2. Und da war ja mal eine schöne Wasserstofftankstelle. So, und die gibt es ja nicht mehr. Aber wie kann man das jetzt Leuten erklären? Wir sind in der Zukunft, wollen da irgendwie vorankommen. Und jetzt müssen wir mal sagen, was ist denn da auf dem Klärwerk eigentlich mal im Speziellen praktisch getestet worden?
Also es ist eben diese spezielle Form dieser Verbundforschung. Da geht es darum, dass sich mehrere Partner zusammenfinden und sagen, wir haben jetzt hier ein Kernthema und rund um dieses Kernthema befinden sich unsere Innovationen, die wir entwickeln wollen. Und da ist eben diese Wasserstofftankstelle eine der Innovationen gewesen. Dort wurden eben dann gezielt einzelne Spezifika dieser Anlage entwickelt und dann in ein Folgeprodukt implementiert. Das Gleiche ist passiert mit dem Elektrolyseur, den wir in dem Projekt entwickelt haben. Wir haben das Thema der Sauerstoffnutzung dort erforscht und die anderen Kollegen vom WTZ in Dessau, die haben den Wasserstoffkreislaufmotor entwickelt. Also das sind wirklich Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Es geht dort nicht darum, eine Umsetzung oder eine dauerhafte Umsetzung vor Ort zu machen. Letzten Endes dieser Sauerstoff, Wasserstoff-Sauerstoff-Kreislaufmotor vom WTZ, der wird jetzt zum Beispiel in Mitteldeutschland und darüber hinaus auf sämtlichen Veranstaltungen rumgereicht, gezeigt. Der wird auch permanent weiterentwickelt. Die Tankstelle, die hat ein Unternehmen aus Hessen entwickelt. Das ist auch jetzt irgendwo in Umsetzungsprojekten repräsentiert. Also das, was dort entwickelt wurde, fließt in die Produkte letzten Endes mit ein. Und genauso natürlich auch der Elektrolyseur. Und wir versuchen natürlich auch das Thema der Sauerstoffnutzung weiterzuentwickeln. Wir haben eben jetzt im H2Well das Anschlussprojekt, wo wir uns dann mit dem Elektrolyse-Sauerstoff um die Verreinigungsstufe kümmern werden.
Und wie hängt das jetzt zusammen? Also da, oder nochmal kurz, dieses H2, die Elektrolyse, wie hängt die jetzt mit Wasserstoff zusammen und wie kann, ist da jetzt Sauerstoff ein Abfallprodukt und wird dann eingesetzt oder was also macht man da genau?
Im Normalfall ist der Sauerstoff bei der Elektrolyse ein Abfallprodukt. Der wird meistens über Dach abgeblasen, geht praktisch in die Atmosphäre, weil es einfach zu aufwendig wäre, den irgendeiner Nutzung zuzuführen. Deshalb muss man eben da immer gucken, dass man Synergien findet. Auf der Kläranlage sind die eben sofort da. Da hat man eben das Belebungsbecken, dort kann man den Sauerstoff sehr günstig verwenden, einbringen. Wenn natürlich jetzt das Thema vierte Reinigungsstufe kommt und auch irgendwie in den Gebühren berücksichtigt werden muss, dann wird das nochmal eine ganze Ecke spannender. Weil das natürlich von den Kosten her nochmal eine ganze Ecke intensiver ist, als einfach nur die Belebungsbecken mit dem Reinsauerstoff zu belüften.
Und dann kann ich da Sauerstoff nutzen. Was kann ich denn da noch nutzen? Dann kann ich, also ich habe dann vor Ort eine Elektrolyse und kriege dann vor Ort Sauerstoff und kriege auch, aber auch Wasserstoff und kann das beides wie in einer Fabrik vor Ort herstellen, kann Sauerstoff gleich günstig nutzen und Wasserstoff abfüllen oder halt dann für die Bewegung von Verkehrsmitteln irgendwie einsetzen.
Am sinnvollsten ist es natürlich dann schon, dass in der erstmal innerbetrieblichen Mobilität zu verwenden. Du weißt ja auch, wie viele Fahrzeuge habt ihr im Betrieb bei den Berliner Wasserbetrieben? Du weißt es wahrscheinlich gar nicht, oder?
Doch hunderte. Also da haben wir schon. Wir haben ja auch eine Elektroflotte, wir haben aber wenig Wasserstofffahrzeuge, was man natürlich auch umrüsten muss. Und wir brauchen halt Wärme, brauchen wir zum einen, wir brauchen halt dann Energie und Wasserstoff. Und das kann man halt in der Form machen. Entweder produziere ich aus Wasserstoff die Energie, was ich aber eigentlich ja meinte, wir haben ja gar keinen Energieüberschuss, wie man das eigentlich noch irgendwie herbeiführen kann. Oder ich sage, ich mache doch ein kleines Kraftwerk aus dem Klärwerk. Oder was meinst du dazu, Daniel?
Ja, Kraftwerk aus dem Klärwerk, das ist auf jeden Fall die Vision, ne? Also wir sprechen jetzt schon über Sauerstoff und wie Sauerstoff nutzen kann. Aber können wir den Wasserstoff, frage ich mich dann schon an der Stelle, irgendwo wirtschaftlich nutzen? Hast ja eingangs gesagt. Damals ist das Thema totgegangen in den 90ern, weil es nicht wirtschaftlich irgendwie war, außer bei den Astronauten, ne, wo Geld keine Rolle spielte. Aber an welchen Stellen setzen wir gerade Wasserstoff schon wirtschaftlich ein? Vielleicht gerade auch im öffentlichen Sektor. Gibt es da schon Anwendungsbeispiele?
Ja, die große Herausforderung liegt ja hier nicht beim Wasserstoff grundsätzlich, sondern bei der Fragestellung, setzen wir grünen Wasserstoff ein? Also diesen nachhaltig erzeugten Wasserstoff. Also Wasserstoff ist grundsätzlich einer der wichtigsten Stoffströme in der Chemieindustrie. Er wird eben bislang immer aus Erdgas erzeugt. Und wenn wir wissen ja, wir hatten ja letztes Jahr dort eine ziemliche Krise in diesem Bereich Erdgas und insgesamt Energieversorgung. Und da war kurzzeitig mal die Situation, dass die Preise so hoch waren, dass eine grüne Wasserstofferzeugung wirtschaftlich war. Jetzt natürlich in der Retrospektive betrachtet, haben wir festgestellt, ja, das war mal jetzt ein kurzzeitiger Peak. Wir sind aber jetzt eigentlich wieder in relativ ruhigen Gewässern gelandet, was das Thema Energiepreise angeht. Ja. Und Das ist natürlich ein Punkt, dieses ganze Thema CO2 und damit verbundene Kosten. Das wird natürlich mit einer viel geringeren Progression, also viel langsamerer Anstieg, als wir das jetzt letztes Jahr hatten, wird das aber natürlich kommen. Also die CO2-Bepreisung, die wird alle Energieträger, die konventioneller Natur sind, natürlich in irgendeiner Weise teurer machen. Und dann wird der grüne Wasserstoff irgendwann spannend.
Die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, wird diese Technologie überholt durch andere Technologien? Was ich manchmal höre, ist immer noch Ammoniak. Ja, überholt Ammoniak irgendwann Wasserstoff? Weil's
also du darfst ja nicht vergessen, wir sind ja letzten Endes dann bei den Grundstoffen. Auch für Ammoniak ist Wasserstoff der Grundstoff, ist NH3. Also hier ist einmal Stickstoff drin und dreimal Wasserstoff. Genauso bei einem synthetischen Erdgas, also Methan, dort ist einmal Kohlenstoff drin und viermal Wasserstoff. Der Wasserstoff, den müssen wir trotzdem erzeugen. Den brauchen wir. Das ist irgendwo, also diese Diskussion, die müssen wir, glaube ich, nicht führen, weil wir hier an der Stelle immer auf den Wasserstoff angewiesen sind.
Aber können wir denn jetzt das bestehende Erdgasnetz auch für Wasserstoff nutzen und müssen das nutzbar machen? Oder müssen wir jetzt neue Speicher bauen? Müssen wir überall Brennstoffzellen bauen, die das dann vor Ort produzieren? Muss ich jetzt als Klärwerksbetreiber sowas schon mal vorsehen? Was ist denn jetzt so eine mögliche Strategie, die jetzt nicht nur theoretischer Natur ist, sondern schon auch die ersten sinnvollen Rückschlüsse irgendwie mit betrachtet?
Also wir haben natürlich ein Infrastruktursystem im Rücken. Also du hast ja das Gasnetz zum Beispiel angesprochen. Da muss man eben schauen, inwiefern ist das geeignet. Und das ist jetzt nicht mal unbedingt das Thema, sind die Rohrleitungen und Armaturen überhaupt beständig gegenüber Wasserstoff. Es ist eher eine Frage der Transportkapazität. Weil natürlich Wasserstoff eben diese Eigenheit hat, dass es das leichteste Element ist, was wir überhaupt haben. Es hat eben eine enorm geringe Dichte und damit nimmt es ein großes Volumen ein. Also jetzt gerade im Vergleich zu Methan oder Erdgas hat es eben ein viel größeres Volumen und ich kriege die Menge an Wasserstoff unter Umständen gar nicht dorthin, wo ich sie haben will, durch das bestehende Gasnetz. Dort muss man eben jetzt gucken, muss das evaluieren, die Infrastruktur, die vorhanden ist, und dann gezielt ausbauen. Dass da jetzt eine Kläranlage so im Druck ist, das sehe ich eigentlich nicht. Für die Kläranlagen ist eher die Frage der internen Nutzung. Wie kann ich auf der Kläranlage sinnvoll mit Wasserstoff umgehen? Und da, sage ich mal, ist man natürlich ein Stück weit unabhängiger. Aber man muss natürlich so eine Investitionsentscheidung immer gut durchdenken und irgendwo strategisch einordnen.
Deswegen war das ja schon mal angesprochen, dass ich natürlich dann gucken muss, wenn ich so eine Elektrolyse mache, dass ich gleich mehrere Produkte an einem Standort nutze und nutzbar mache und nicht dann sozusagen jetzt nur einzelne Komponenten und dann das ganze Infrastruktur so sehe. Und aber das hört sich für mich immer noch so an, wenn ich jetzt sage, oh, da wollen wir aber 2050 schon irgendwie einen großen Teil unserer Energie mit abdecken und alles so machen. Da würde ich jetzt sagen, das ist ja eine Herausforderung. Einerseits, also das kann ich jetzt über Quersubventionen machen, also dass ich jetzt über die CO2-Steuer oder wie es auch immer heißt, dass sozusagen die Gelder verschiebe.
Ne, das wird ja auch zum Teil implementiert. Also diese sogenannten Contracts for Difference, die sollen genau das bewirken. Also dort wird letzten Endes ein bisschen auch, wenn man es mit der Börse vergleichen will, eine Wette auf die Zukunft abgeschlossen. Es wird gesagt, die Wasserstofftechnologien, die haben mal in Zukunft einen maßgeblichen Anteil und dann werde ich irgendwo einen Kapitalrückfluss haben. Aber dafür muss ich eben jetzt schon Geld in die Hand nehmen, um einfach die Infrastruktur so weit zu bringen, dass in Zukunft dann dieser Kapitalrückfluss auch vorhanden ist. Und da steckt eben dieser Unterschied drinne, der durch diese vertraglichen Regelungen gedeckt werden soll. Das ist, hört sich erstmal sehr theoretisch an. Es ist am Ende, wie du sagst, in gewisser Weise eine Subvention. Aber letzten Endes, was haben wir mit den erneuerbaren Energien gemacht? Da sind wir ähnlich vorgegangen. Wir haben die jetzt als die Energieerzeuger, die am billigsten sind. Also Wind und PV, das hätte sich wahrscheinlich vor 30 Jahren niemand vorstellen können, dass die mal so kosteneffizient und preisgünstig erzeugen. Was wir eben nicht gelöst haben, ist, dass diese erneuerbaren Energien abhängig davon sind, ob der Wind weht und die Sonne scheint. Und deshalb müssten wir eben jetzt genauso vorgehen und Speicher in das System implementieren. Also gerade wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt diesen Pfad, den das Erneuerbare Energiengesetz vorgibt, und bauen die Erneuerbaren weiter aus. Weil jetzt sind wir irgendwo an so einem Grenzpunkt, wo man sagen kann, ja, wenn jetzt nicht genügend Energie vorhanden ist im System, dann springen die Konventionellen ein und gleichen das aus. Beziehungsweise wir können die Konventionellen, wenn viel erneuerbare Energien da sind, auch runterfahren und abregeln und bleiben praktisch im Saldo immer genau auf unseren Verbrauchswerten. Mhm. Aber wenn wir weiter ausbauen, dann wird das nicht mehr funktionieren.
Wo siehst du das größte Risiko bei der Technologie?
Also die Risiken sehe ich grundsätzlich nicht, weil es eben eine etablierte Geschichte ist. Also insbesondere die Elektrolyse, die machen wir schon seit vielen Jahrzehnten. Es sind letzten Endes strategische Investitionsentscheidungen, die getroffen werden müssen.
Wo hast du in den vergangenen Jahren die größten Treiber gesehen, das ist auch vorhin mal richtig gesagt, die diesen Zweig nach vorne gebracht haben, außer dem Preis und den Ukraine-Krieg jetzt eventuell?
Also die größten Treiber sind ja letzten Endes schon der Umbau des Energiesystems. Also wir brauchen irgendwann Speicher, und das, was praktisch eine Batterie, also ein Batteriespeicher leisten kann, das sind ja immer diese kurzfristigen Verschiebungen. Also wenn es jetzt mal, sage ich mal, über 1-2 Tage ist, das kann ein Batteriespeicher super, das kann auch ein Pumpspeicherkraftwerk super, das kann so ein Druckluftspeicher gut. Aber wenn ich jetzt sage, ich muss ja auch irgendwo gucken, dass ich vielleicht was saisonal verschiebe, dann komme ich eigentlich um so einen chemischen Energieträger wie Wasserstoff nicht drumherum. Das wäre eben der nächste Schritt. Also insbesondere vor dem Hintergrund, wir bauen die Erneuerbaren aus, um eben unsere gesetzlich verankerten Klimaziele zu erreichen. Dann brauche ich auch diese Speichermöglichkeit, um saisonal Energie zu verschieben.
Also ist Wasserstoff eigentlich nur ein Energiespeicher? Ich habe einen Energieüberschuss, speichere das in Form von Wasserstoff und mache es dann wieder nutzbar. Also das ist eine Form. Und wenn ich jetzt ein Klärwerksbetreiber bin, dann sage ich, ich muss erstmal sowieso gucken, dass ich ein bisschen Energieüberschuss mache. Also den energieautarkes Klärwerk muss ich dann so anpassen, dass ich alle Nebenprodukte irgendwie nutzbar mache, nehme Elektrolysegeräte und versuche dann halt aber auch durch die Photovoltaik und auch Windräder vor Ort Energie zu erzeugen. Also ist das schon so ein Konstrukt aus verschiedenen Maßnahmen und versuche es dann, weil ich sehr energieaufwendig bin, das vor Ort nutzbar zu machen, alle Komponenten, und versuche dann nachher auch meine Flotte auszustatten und vielleicht sogar einen Wasserstoffüberschuss zu generieren. Und wenn ich das halt schaffe, mir dann noch Subventionen reinzuholen, dann bin ich sogar ein wirtschaftlich geführtes Kraftwerksunternehmen, was dann sozusagen Gewinne. Dann kommen wir wieder zu dem Punkt, was wir auch in den anderen Podcasten mal angesprochen haben, energieautarke Klärwerke und sowas alles, dass man dann auch wieder Energiemanager braucht, also Leute, die sich letztendlich dann auch mit diesem Markt auskennen, einerseits mit der Technik, aber auch mit diesem ganzen Drumherum, und dann sagen, da müssen wir auch Gelder irgendwie beantragen, da Subventionen und irgendwie auf dem Markt da irgendwie Zertifikate verkaufen. Also scheint es ja doch eine sehr komplexe Sache zu sein.
Es ist sehr komplex, insbesondere wenn ich eben solche Mechanismen habe, wo praktisch eine Förderung passiert oder passieren soll, dann wird es schwierig. Zum Beispiel diese Strompreisbremse, die hat sich auch so ausgewirkt, dass eben zum Beispiel Elektrolyse nicht mehr interessant war. Klar, wir wissen jetzt, die ist zeitlich limitiert. Das Thema wird sich wahrscheinlich eben dann wieder in Wohlgefallen auflösen. Aber im ersten Schritt war das erstmal für die größeren Elektrolyse-Umsetzungsprojekte ein Problem.
Also ich habe das immer noch so im Kopf, ne? Bei also Elektrolyse, Verbrennung nachher oder mit der Brennstoffzelle, da habe ich ja einen unheimlichen Wirkungsgradverlust oder einen bestimmten Wirkungsgrad halt. Was passiert denn mit der Abwärme jetzt in dem Moment?
Abwärme habe ich natürlich bei allen technischen Prozessen. Das ist, ja. Das ist naturgegeben. Da muss ich in irgendeiner Weise mit umgehen. Also ich habe das bei einem Motor, ich habe das natürlich auch bei einer Brennstoffzelle, ich habe das genauso bei einer Elektrolyse. Letzten Endes bei einem Akku habe ich das in gewissem Umfang auch. Der muss auch in einem Temperaturbereich immer fahren, der für den Akku gut ist. Natürlich ist es so, dass der an der Stelle, wenn er zum Beispiel im PKW zum Einsatz kommt, sehr effizient ist. Dort schiebe ich Energie rein und kann das mit wenigen Prozent Wirkungsgradverlust auch wieder entnehmen. Das habe ich natürlich, wenn ich Elektrolyse mache und dann vielleicht noch im Anschluss mit einem Verbrennungsmotor zurückumwandle in Strom oder auch in Antriebsenergie, habe ich viel höhere Wirkungsgradverluste. Aber ich muss mir eben immer die Frage stellen, wenn ich so ein Batteriefahrzeug habe, lade ich das denn auch immer mit erneuerbarem Strom oder in wie vielen Fällen stecke ich es einfach an die Steckdose und dann kommt Braunkohlestrom oder was auch immer und lädt den Akku. Weil dann habe ich auch nur einen Wirkungsgrad von 41-42%.
Daniel, hatte ich das jetzt schon mal überzeugt, die Branche zu wechseln und jetzt diesen Zukunftsmarkt Wasserstoff anzugehen? Oder wie könnte man dann das jetzt auch für euch oder für dich nutzbar machen?
Ich stelle mir das halt unheimlich schwer vor, ne? Also die gesellschaftliche Transformation stelle ich mir unheimlich schwer vor. Die Akzeptanz, man merkt das ja bei E-Motoren oder bei akkubetriebenen Geräten und so weiter. Und jetzt sollen die Leute noch auf Wasserstoff wechseln. Da sehe ich halt das unheimliche Risiko, dass das einfach nicht keine Akzeptanz findet. Wir schaffen es ja nicht mal, ne? Uns zu öffnen und zu sagen, oh, akkubetriebene Sachen sind toll oder keine Ahnung, ne? Ob das toll ist oder nicht, ne? Vielleicht ist es schon mal ein besserer Weg als die Vergangenheit. Kann ich auch nicht, da bin ich auch zu wenig in der Materie drin. Aber man merkt halt schon, dass wir an vorhandenen Systemen, an vorhandenen Konsumeigenschaften festhalten. Und für mich ist das, ich sehe den Wasserstoff in der Hinsicht immer so kritisch, ne? Also, weil ich habe die Befürchtung, dass wir erstmal den ersten Schritt machen. Wenn wir den ersten Schritt machen, dann kommt vielleicht gar nicht Wasserstoff, sondern wird diese Technologie noch durch irgendeine andere Technologie, die jetzt vielleicht gar nicht groß publiziert wurde, überholt. Und da sehe ich das Risiko beim Wasserstoff. Mhm.
Ja, gut. Ich meine, das ist ein Risiko, das habe ich natürlich immer. Mhm. Das ist ja immanent, dass es die Möglichkeit gibt. Also es kann auch passieren, dass übermorgen jemand mit der Kernfusion um die Ecke kommt. Und dann kann uns das letzten Endes alles egal sein. Weil dann
braucht man da aber nicht auch Wasserstoff zur Kernfusion?
Ja, sicher. Ha. Aber wir haben ja dort einen Prozess, der nahezu unerschöpflich ist, wenn man das so will. Und dann wird das ganze System elektrisch. Also dann muss man sich keine Gedanken mehr machen. Und das, was wir jetzt, also ich meine, keine Gedanken mehr machen, ist jetzt leicht gesagt, weil die Infrastruktur, um alles elektrisch zu machen, haben wir dann immer noch nicht. Also jetzt ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt so ein städtisches Quartier und es kommt dann eben abends nach der Arbeit, ich meine auch Sascha, in Berlin fahren eigentlich noch viel zu viele mit dem Auto, oder? Ja. Und die kommen abends nach Hause, wollen dann schnell in einer Stunde die Kiste vollgeladen haben und dann wollen sie irgendwo anders hin.
Und das muss man, aber da muss ich mal sagen, also gerade fuhrparkmäßig und auch wenn so ein Auto nur 200 Kilometer schafft, also das ist für so eine Stadt wie Berlin, wenn ich jetzt nicht in eine andere Stadt wechseln will, immer völlig ausreichend. Also ich weiß, es lädt über Nacht und ich fahre jetzt am Tag also nicht mehr als 200 Kilometer und dafür haben wir auch von Anfang an eine E-Flotte, die das so macht und wir müssen halt das so sagen nutzen und dann ja auch nicht schlecht machen. Aber da war es halt immer die Frage des Preises. Also natürlich sind irgendwelche günstigen Verbrenner, weil die Technik ausgereift war, Massenproduktion ausgereifter und da müssen wir halt hin, dass man auch sozusagen in der Wasserstoffbranche produziert und erstmal in Vorleistung geht, das haben wir ja gesagt und dann auch Aber langfristig muss man halt die Möglichkeit haben, Wasserstoff günstig am Weltmarkt zu kaufen, so wie jetzige Energie, dass ich halt dann alles nutzbar mache und nicht, dass sonst dann die Lieferanten auch wieder wegbrechen und dann nachher, ach, guck mal, jetzt haben wir auch keinen Wasserstoff mehr. Wir haben alles umgerüstet, 20 Jahre lang, jetzt gibt es auch keinen Wasserstoff mehr.
Ich meine, das ist völlig richtig. Die Abhängigkeiten werden ein Stück weit natürlich bestehen bleiben. Die verschieben sich von dem einen zum anderen. Aber wie gesagt, wenn wir unser elektrisches Infrastruktursystem so weit qualifizieren wollen, dass wirklich jeder, der jetzt ein Auto hat, die Möglichkeit hat, das auch elektrisch zu betreiben, dann werden wir deutlich höhere Transformatorleistungen, größere Kabelquerschnitte, insbesondere eben in den innenstädtischen Bereichen brauchen. Und das ist einfach ein Infrastrukturumbau, wo ich das Gefühl habe, den haben sie noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und wir wollen ja nicht nur Elektromobilität machen, wir wollen ja gleichzeitig noch die Wärmepumpe.
Und also, aber jetzt müssen wir hier mal kurz eine kurze Umfrage, da steht ja Klaus auch immer so drauf. Schaffen wir das? Also ist es jetzt endlich, auch wenn wir uns sehr weit unten jetzt befinden und es ist jetzt endlich ja alles gesetzmäßig vorbereitet und sagen wir jetzt in 10 Jahren, sehen wir das schon optimistischer, aber kommen wir da jetzt drum rum? Daumen hoch oder Daumen runter? Ist Wasserstoff die Zukunft oder eher nicht? Jetzt traut sich noch keiner einen Daumen zu heben. Ich mach mal so. Zeigt mal an, es muss schneller gehen. Hier,
was macht ihr so? Also ich. Ich würde dem Sascha da fast folgen.
Zweimal neutral und einmal nach unten. Also selbst wir, die da eng mit der Branche sozusagen verknüpft sind, haben, weil es einfach diesen Riesenmarkt an Wasserstoff irgendwie gar nicht gibt und es letztendlich eine Herausforderung ist, sehen wir das gar nicht so, dass das umsetzbar ist. Ich glaube aber, wenn es die Gesetzgebung irgendwie hergibt und andere Länder mitziehen, also man auch sieht, es halt irgendwelche Schwellenländer wie Indien, China oder sonst wo auch auf Wasserstoff setzen, das durchaus möglich, oder Amerika wenigstens, genau, also einer dieser drei Märkte auch auf Wasserstoff setzt, dass das umsetzbar ist, weil sonst ist es nachher so, wenn wir Energie irgendwie anders produzieren, kann man auch alles elektrisch nutzen. Also das ist schon mal so ein Bereich, den man da irgendwie nicht vernachlässigen darf oder so, eine Sichtweise.
Also es ist, Sascha, wie du sagst, es wird keine reine Wasserstoffsache geben. Also wir müssen immer schauen, dass wir je nach Anwendungsfall das nutzen, was am meisten Sinn macht. Und insbesondere im städtischen Kontext ist die Batterie natürlich effizienzmäßig sehr gut aufgestellt. Und wenn wir das hinkriegen, eben die Infrastruktur auch bereitzustellen, dass das auch mit dem Laden funktioniert, dann ist das dort am besten aufgehoben. Langstrecke und Schwerlast, gerade im Verkehr, das wird ein Thema sein, das ist noch zu klären. Da rechne ich eigentlich die besseren Bedingungen dem Wasserstoff zu.
Also die Zwischennutzung, also wirklich Speicherung, also wirklich die Energie umzuwandeln in sonnigen Gebieten, dann irgendwo hinzubringen, wo ich sie brauche und den Wasserstoff dann wieder zur Energie zurückzubringen über so ein kleines Kraftwerk ist durchaus möglich und wird uns auch irgendwie Jahrzehnte begleiten oder so. Das wäre dann so eine Zukunft, die auch möglich wäre. Ohne jedes Auto jetzt auch mit Wasserstoff auszustatten.
Ja, also wie gesagt, wir haben ja mehrere Bereiche, in denen wir irgendwie die Dekarbonisierung hinkriegen müssen. Und neben der Mobilität ist das natürlich, das Wärmethema ist ein großes. Und solche Geschichten wie Landwirtschaft, die dürfen wir auch nicht außen vor lassen. Es muss ja überall CO2 reduziert werden, um den Zielen näher zu kommen. Und das wird sich eben irgendwo ein bisschen aufteilen, wo welcher Anwendungsfall sinnvoll ist. Aber es gibt immer Bereiche, wo Wasserstoff prädestiniert ist.
So, jetzt musst du nochmal den Klärwerksabwasserbetreibern irgendwas raten. So, was willst du denen jetzt da nochmal mitgeben? So, was war jetzt deine Erkenntnis? Wo sollen sie sich lieber keine Fehler machen? Wo hast du schon genug Fehler gemacht? Was kann man da jetzt nochmal kurz?
Also die Herausforderung steht wie immer auf der Infrastrukturebene. Wir haben jetzt das Thema vierte Reinigungsstufe, was uns in Zukunft stärker beschäftigen wird. Insofern hätte ich gesagt, dass das Thema Elektrolyse und eben gekoppelte Wasserstoff- und Sauerstoffnutzung ein tolles Thema ist, was man in dem Rahmen weiterverfolgen sollte. Und ein Stück weit sieht man das ja auch schon an den Projektideen, die es da jetzt gibt. Also Mainz will ja dort ein Stück weit vorangehen und das Thema Verdreinigungsstufe mit Elektrolyse-Sauerstoff vorantreiben. Ich glaube, Hannover, die haben da auch ein paar Gedanken, die sie dort verfolgen. Also da bin ich der Meinung, da liegt richtig Potenzial drin. Man muss es eben in dieses Konzert der kommunalen Aufgabenträger irgendwie implementieren, dass dort alle wirklich auch in die gleiche Richtung wollen.
Es gibt ja die verrücktesten Ideen, ne? Vielleicht kann ich euch mal eine Idee erzählen, von der ich mal gehört hatte, dass man Wasserstofftanks an jedem Windenergiepark, sag ich mal, mit aufbaut. In jedem Haushalt, immer wenn grüne Energie zur Versorgung steht, aber kein Abnehmer da ist, ja, dass man dann reinspeichert, um dann halt so ja, die Wende hinzubekommen. Ne? Das Thema ist halt, das ist so immens teuer. Ne? Und diese Transformation an jeder Stelle, eine Brennstoffzelle, einen Wasserstofftank, eine Elektrolyse, ne, durchzuführen. Ja, da gibt es ja die wildesten Ideen, ob das alles mal so wirtschaftlich ist, das haben wir dahingestellt.
Aber Daniel, was du nicht vergessen darfst, wenn wir diesen Pfad gehen, die Erneuerbaren auszubauen, dann müssen wir speichern. Ob das am Ende Wasserstoff ist oder eine Batterie oder eben auch diese Druckluftspeicher zum Beispiel. Das ist alles mit einem Umbau des Systems verbunden. Und dann fallen Kosten an. Und die muss ich in irgendeiner Weise implementieren.
Gut, das ist doch schon mal, da sind wir doch schon mal im Thema weit vorangedrungen. Und ich fand es jetzt erstmal auch nochmal gut, das so ein bisschen zu vertiefen, auch wenn wir ein bisschen abgedriftet sind von der Abwasserbranche hin zum Wasserstoff, aber das uns jetzt auch mal zeigt, wie es umsetzbar ist, was man nutzbar machen kann, wie so die Zukunft ausschaut und dass es halt doch auch eine Herausforderung ist, die sich jetzt gar nicht so leicht irgendwie schon irgendwie in den, ach, so müssen wir es umsetzen, sondern dass man es da erst entwickeln muss und sich Ideen und natürlich auch die ersten innovativen Maßnahmen einfach mal macht und da sozusagen die Energiespeicherung vordergründig sieht. Ich glaube, dieser Hinweis mit der vierten Reinigungsstufe, das ist wirklich was, was man nochmal dann näher vertiefen muss. Da haben wir ja auch eine Expertin hier, die Svetlana, die das ja auch immer irgendwie als Thema durchaus voranbringt und vielleicht dann auch irgendwo in den ein oder anderen Gespräch das durchaus nochmal irgendwie erklären kann, wie man das da nutzen kann. Also ich würde mich jetzt erstmal recht herzlich auch bedanken in die Runde, dass wir da das Thema nochmal so intensiv ein bisschen weitergeführt haben. Noch ein kleines Endfeedback, wollt ihr da noch was loswerden? Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das wollte ich jetzt hier so ein Podcast ohne Mama und Papa zu grüßen, noch mal kurz loswerden.
Also ich habe vielleicht noch einen Punkt, wenn ihr das Thema vielleicht nochmal in der dritten Runde aufgreifen wollt, dann könntet ihr euch ja mit dem Fokus Verdreinigungsstufe auch mit dem Dr. Kohlisch mal kurz schließen. Der hat ja dieses Eloise-Projekt mitverantwortet und ich glaube, der steckt auch in dieser Geschichte in Mainz mit drin. Also ich glaube, die sind da auch schon einen Schritt weiter.
Aber das, wie heißt das dann, Eloise? Ja, das ist
Eloise,
dann
genau. Eloise war das Projekt, in dem die das kleinskalig untersucht haben. Und wie gesagt, der Dr. Kohlisch hat da, denke ich, ganz schön viel an Erkenntnissen mitgenommen.
Ich glaube, was mal cool wäre, wäre so eine Art Talkrunde, wo wir die verschiedensten Leute, die wir vielleicht auch schon interviewt hatten, mal einladen und jeder mal sein Statement bringt, so zu Wasserstoff. Ne? Ich glaube, ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, ne? Macht das jetzt Sinn, macht das keinen Sinn, wo geht die Welt hin? Ne? Und deswegen bietet sich das mal an, Befürworter herzuholen, ne? Gegner vielleicht oder Skeptiker, sagen wir mal. Mich würde mal eins interessieren, ne? Hast du in Wasserstoffaktien investiert?
Nicht direkt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere ETF, den ich habe, in die Richtung geht.
Okay, ja. Ja.
Aber also ich hatte es auch schon mal verfolgt und dann auch mal investiert, aber es war halt auch schon mal vor 10 oder genau um die Jahrtausendwende schon mal ein Thema, was gehypt wurde. Dann haben alle gedacht, es geht los und dann ist es wieder ziemlich abgeebbt. Jetzt ging es vor 5 Jahren schon mal wieder los und ist schon wieder abgeebbt. Jetzt muss man halt wirklich erst mal gucken, dass das auch massenmarkttauglich irgendwie auch verkauft wird. Und erst dann sieht man da mal wieder was. Aber ich bin halt da auch in der Schifffahrtsbranche investiert, weil die ja auch viel sozusagen Abgase produzieren und da ja auch noch irgendwie so ein Markt da ist, den ich erstmal sozusagen auch so finde, der sollte mal ein bisschen auf erneuerbare Energien umschwenken, da wird viel Energie gebraucht. Das ist so für mich was mit Zukunft und für uns, Daniel, ist es ja auch in 10 Jahren, wenn wir dann immer noch hier im Abwassertalk sitzen, dann können wir das Thema einfach nochmal aufgreifen und dann sagen, guck mal, hier, wir haben dazugelernt, jetzt heißen wir nicht mehr Abwassertalk, sondern Wasserstofftalk, weil es einfach die Zukunft geworden ist.
Natürlich.
Hört sich auch viel sauberer an.
Aber ihr könntet ja die Idee mit der Talkrunde für die nächste IFAT mal ins Programm nehmen.
Können wir machen, ja, gerne.
Ja, das ist doch schon mal eine gute Anmerkung.
Ich glaube, so eine Talkrunde zu speziellen Themen, die wäre so geil. Und,
ja. Ein Versuch haben wir ja schon mal gestartet, letztes Mal. Das haben wir schon mit der DAT. Dresdner Abwassertagung hat man das ja schon mal vertieft. Ja. Hat erstmal auch nett funktioniert. Sind wir auf den Geschmack gekommen von diesen Live-Veranstaltungen. Da war Daniel leider nicht dabei, aber er möchte es ja bestimmt auch mal erleben. Und deswegen werden wir da irgendwann auch mal wieder drauf zurückgreifen. Ja, ja, recht herzlichen Dank.
Vielen Dank, Sebastian.
Ich danke euch.
Und dann muss ich, Daniel hat heute anmoderiert und dann darf er natürlich auch hier als Gastgeber mehr oder weniger die letzten entscheidenden Worte sagen. Was sind denn deine letzten Worte, Daniel?
Panterei, das Wasser fließt immer bergab. Auch Wasserstoff, auch wenn es leicht ist.
Ja.
Bis dahin, Leute. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.